Vater, dass du alles hast auf dich genommen für uns. Danke, dass wir ja, das einfach in Anspruch nehmen dürfen. Danke, ist das Gnade. Danke vielmals für das. Amen.
Wir haben letzten Sonntag gestartet mit einer ganz neuen Gottesdienstserie über die Abschiedsworte Jesu. Wir denken in diesen fünf Sündungen über das Johannesevangelium nach, über Kapitel 13 bis Kapitel 17. Und das sind Texte, die noch wahrscheinlich alle schon gelesen haben, die noch kennen. Das sind ganz bekannte Texte. Aber was einem oft nicht auffällt oder was man oft nicht vor Augen hat, ist, dass die ganzen vier Kapitel von Johannes 13 bis zu Johannes 17, dass das eine grosse Rede ist, wo Jesus haltet, wo er das letzte Mal mit den Jüngern zusammen ist. Von der Fußwäschung angefangen, über das letzte Abendmahl bis hin zum hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Eine Rede, ein Abend, eins Zusammensein. Und wenn man das letzte Mal mit den Leuten zusammen ist, die einem wichtig sind, wenn man das letzte Mal mit den Leuten zusammen ist, wo man sagt, das sind die Freunde von mir, dann verliert man in der Regel ja keine Zeit mehr mit Nebensächlichkeit. Einmal ganz sicher nicht, wenn man weiss, das ist das letzte Mal, wo ich zu meinen Leuten reden kann, das ist das letzte Mal, dass ich zusammen sein kann, dass wir Zeit haben. Dann redet man nicht über nebensächlich, sondern dann fokussiert man nochmal. Dann redet man nochmal über das, was ist wirklich wichtig, auf was kommt es an, was ist essentiell. Dann redet man über das, was einem am meisten am Herzen liegt, und das macht Jesus auch. Da hat seine Jünger bei sich und redet zu ihnen und sagt, was ihm wichtig ist. Er sagt, ihr sollt lernen, einander in Demut dienen und er wäscht ihnen die Füße. Er redet nochmal ganz grundsätzlich über die Liebe untereinander. Wie entscheidend wichtig das da ist. Dass sie sich untereinander gern haben. Und dass nur aus dem heraus nachher auch das passieren kann, was ihnen wichtig ist, nämlich dass sie können, ein Vorbild sein, ein lebendiges Zeugnis sein für die Liebe, die Gott zu allen Menschen hat. Dass sie einen Auftrag haben, an einer verlorenen Welt zu zeigen, wer er ist und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, sagt Jesus, auf die kommt es an und die möchte ich nochmal mit euch besprochen haben. Letzten Sonntag hat Frank Johannes 13 beleuchtet, wo vor allem die Frage der Liebe untereinander im Zentrum steht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ihr erinnert euch und ich glaube, ihr habt gemerkt, wie wichtig Jesus das Thema ist. Mit welcher Dringlichkeit, dass Jesus nochmal mit den Jüngern redet und sagt, schau, das ist mir so wichtig. Und mich hat das enorm angesprochen, die Predigt vom letzten Sonntag. Vor allem auch der Punkt, den Frank betont hat, die Liebe zu Jesus und die Liebe zum anderen gehören immer zusammen. Das ist untrennbar. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum anderen, das kann man nicht trennen. Wenn ihr euch vor Augen führt, in welchem Kontext Jesus die Rede haltet, das Johannes 13 bis 17 haltet, dann gewinnen die vier Kapitel und die Schwerpunkte, die Jesus hier legt, vielleicht gerade noch ein bisschen mehr an Brisanz. Ihr müsst euch vorstellen, dass das letzte Abendmahl Jesus ist das letzte Mal mit seinen Leuten zusammen und Jesus sieht schon Golgatha vor seinem inneren Auge. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er sieht schon den schrecklichen Moment, wo er am Kreuz stirbt, für unser aller Schuld. Aber die Jünger wissen noch nichts von dem. Die haben ganz andere Themen, die sie beschäftigen. Die wollen eigentlich gar nicht über das nachdenken, was Jesus ihnen da will sagen. Die beschäftigen ganz etwas anderes. Die beschäftigen, so sagt es uns das Lukas-Evangelium im Kapitel 22, wer von uns ist der Beste? Wer ist der Größte? Verrückt, oder? Da ist Jesus das letzte Mal mit seinen Leuten zusammen, will über das reden, was ihm am Herzen liegt. Und sie diskutieren, wer der Größte ist. Statt dass eben Liebe sie prägt, prägt sie Selbstsucht und Egoismus. Und man fragt sich, wenn man die Texte liest, wie soll das funktionieren? Wie sollen die Leute einander lieben lernen können? Wie sollen die Leute können ein wirkungsvolles Zeugnis für die Menschen um sie herum können sein? Was ist das Geheimnis von einem fruchtbaren Leben als Christ? Und genau diese Frage beantwortet Jesus in dem Text, den wir miteinander anschauen, in Johannes 15, im Kapitel 15, der Verse 1 bis 8, in dem Ich-Bin-Wort, in dem Gleichniswort, vom Weinstock und von der Rebe. Und ich möchte euch den Text gerne vorlesen aus Johannes 15, die ersten 8 Verse. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen oder könnt die nehmen, die vor euch unter dem Stuhl liegt. Johannes 15, Kapitel 15, Verse 1 bis 8. Jesus sagt da Folgendes zu den Jüngern. Er sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die hebt er hoch. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. So wie eine Rebe nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen kann, außer sie bliebe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und dann sammelt man sie, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich glaube, im Licht von all dem, was wir über die Jünger wissen, was wir über die Situation wissen und über das Gewicht vom Auftrag, wo Jesus in ihre Hände hineinlegt, da wird das, was Jesus da sagt, mehr als einfach ein schönes, romantisches Bild. Es geht um den Kern von unserem Leben als Christ in dem Text. Das ist etwas dermaßen essentiell Wichtiges, was Jesus da sagt, dass ich so weit gehe und behaupte, wer nicht versteht, was Jesus da meint, der wird letztlich in seinem Leben als Christ scheitern. Entweder, weil er vor Überforderung aufgibt, oder aber, weil er total resigniert zusammenbricht. Für mich ist das einer der wichtigsten Texte in der Bibel. Und nicht nur für mich, für viele andere auch. Der Hudson Taylor hat den berühmten Missionar von der China-Inland-Mission. Er schreibt oder hat in seiner Autobiografie geschrieben, auch in Briefen hat er das gesagt, wenn er Johannes 15 nicht gefunden hat und verstanden hat, wäre er nicht nur in seinem Dienst resigniert, sondern er hätte auch müssen in seinem Leben mit Jesus resignieren. Er sagt, Johannes 15 hat meinen Dienst und mein Christsein gerettet. Und mir geht es ähnlich. Für mich ist das ganz, ganz ein wertvoller Text. Ich habe mich darum schon vor dem Theologiestudium entschieden. Ich hatte eine gute Kollegin von der Claudia und von mir, die hätte so Bibel-Einfest gemacht aus Leder. Und ich habe ihr hier gesagt, ich möchte gerne, dass auf meinem Bibel-Einfass, die hat mir das gemacht, eine Rebe drauf ist. Seitdem ist das auf meiner Bibel drauf. Seit, ich weiss gar nicht mehr, seit 1993. Wie viel ist das? Lang. Ich bin ganz schlecht im Rechnen. Seitdem ist das da vorne drauf. Und das erinnert mich immer wieder daran, was meine Berufung ist als Christ. Ich will in Jesus bleiben. Ich will in Jesus bleiben. Aber die Frage ist ja, was heisst das überhaupt, in Jesus bleiben? Was bedeutet das? Was ganz wichtig ist in dem Gleichnis oder in dem Wort vom Weinstock und der Rebe, das ist nicht ein Bild, wo es um die Frage geht, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Es geht nicht um die Frage der Erlösung in dem Gleichnis, sondern es geht um Beziehung. Es geht nicht um die Frage, wie kann ich eine Rebe werden. Es geht auch nicht darum, wie kann ich eine Rebe bleiben. Wir müssen uns vergegenwärtigen, zu wem Jesus die Worte redet. Er redet sie zu seinen Jüngern. Zu denen, wo er gerade vorher noch in Johannes 13 gesagt hat, sie seien rein. Auch in Johannes 15 sagt er, ihr seid schon rein. Und er spricht die Rechtfertigung im Glauben an. Jesus redet zu Menschen, die gerettet sind. Das Gleichnis ist kein Gleichnis über Rechtfertigung. Im Gegenteil, Jesus sagt den Jüngern ja auch, ihr seid Reben, das sind ihr. Ihr sind da. Und er sagt nicht, schaut bitte, dass ihr Reben werdet. Sondern ihr seid Reben. Wir müssen auch sehen, was die Ausgangslage der Jünger ist. Jesus vertraut ihnen einen grossen Auftrag an. Im Liebesgebot hat er da schon angeklungen, wenn ihr einander liebt, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und die Frage ist, wie können wir denn uns lieben? Wie können wir denn unseren Auftrag fruchtbringend umsetzen? Und der Frank hat das schon angetönt, letzten Sonntag, in einem von seinen Punkten, wo er gesagt hat, einander lieben können wir nur durch Jesus. Aus ihm raus und in ihm inne. Ohne ihn geht da gar nicht. Und das ist das, was Jesus den Jüngern da wie nochmal will sagen. Nur in der Beziehung mit mir schaffe dir da, einander gern haben. Einander in Demut dienen. An einer Welt dienen und zeigen, wer ich bin und wer der Vater ist. Es geht also nicht darum, ob wir eben sind oder dass wir eben werden, sondern die Frage ist, sind wir eben am Weinstock oder nicht? Das ist die Frage. Es geht um die Beziehung zum Weinstock, die Verbindung zum Weinstock, die Einheit mit dem Weinstock. Nicht die Erlösung steht im Fokus, sondern die Gemeinschaft, die Beziehung. Und das ist ganz wichtig, dass man diese zwei Sachen trennt. Adi und ich haben schon mega hochtheologische Diskussionen, Gespräche heute Morgen. Das ist so wichtig, dass man das trennt. Weil schaut, Christsein ist eins. Mit Jesus leben ist etwas ganz anderes. Jesus annehmen und gerettet werden ist eins. Jesus nachfolgen, mit ihm unterwegs sein im Alltag und eine gute Beziehung mit ihm haben, ist etwas anderes. Man kann die Unterscheidung zwischen Erlösung und Beziehung am Bild der Ehe gut deutlich machen. Und die von euch, die verheiratet sind, ihr wisst, von wann ich rede. Heiraten ist eins. Heiraten ist eins. Eine gute Ehe führen ist etwas anderes. Die zwei Sachen gehören zusammen, natürlich. Genauso wie Erlösung und Nachfolge zusammen gehören. Aber sie sind nicht das Gleiche. Durch den Trauakt werden zwei Menschen zu Mann und Frau. Ich sage immer, heiraten ist ganz etwas einfach. Willst du sie? Ja. Willst du auch? Ja. Gut. Gott, ist wirklich so. Schau, was ist speziell in anderen Eheschliessungen? Nichts anderes als gegenseitige Ja, wo die zwei zueinander haben. Gleich sage ich, Christ werden ist nicht schwierig. Christ werden ist nicht schwierig. Siehst du ein, dass du aus dir allein heraus nicht gerecht bist vor Gott? Ja. Glaubst du, dass Jesus für dich am Kreuz gezahlt hat und dass das langt? Dass deine Schuldfrage geklärt werden kann? Ja. Willst du Jesus in deinem Leben? Ja. Du bist Christ. Ja. Es ist der Glaube und der Entscheid vom Ja zu Christus, der uns in den Stamm der Erlösung hineinbringt. Nicht mehr und nicht weniger. Genau gleich wie bei einer Ehe, das gegenseitige Ja zählt. So zählt auch zum Glauben kommen, das gegenseitige Ja. Ob denn aber die zwei, der Mann und die Frau, auch gute Beziehung miteinander haben, das ist auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Und das entscheidet sich nicht einmal vor 25 Jahren, sondern immer und immer und immer wieder neu. Und genauso ist es mit dem Unterwegssein mit Jesus. Mein Ja zu Jesus mag 25 Jahre zurückliegen, aber das ist kein Garant dafür, dass ich es gut habe mit ihm, dass unsere Beziehung stimmt. Schaut, wenn zwei verheiratet sind und die Frau zum Mann sagt, du Schatz, hör mal, wir reden gar nicht mehr miteinander, wir verbringen gar keine Zeit mehr miteinander, wir haben gar keine Gemeinschaft mehr miteinander, dann langt es nicht, wenn ich als Mann sage, ja, aber wir haben doch geheiratet. Ich habe doch Ja gesagt zu dir vor 25 Jahren. Dann wird mir meine Frau sagen, Dani, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Rechtlich verheiratet sein ist eins. Gemeinschaft zu als Ehepaar ist etwas anderes. In Jesus bleiben, so wie es der Johannes definiert, im Johannesevangelium, in den Johannesbriefen, das ist nicht das Gleiche wie in Christus sein, so wie es der Paulus sagt. Genau diese zwei Verschiedenartigkeiten sprechen beide an. Wenn der Paulus von in Christus redet, dann meint er den Stand, den wir haben als Christen in Jesus. Als Gerettete, als Erlöste, als Heilige, als Geliebte, als Kind von Gott. Wenn der Johannes schreibt von bleiben in mir, oder im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, dort umeinander, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart wird, Freimütigkeit haben. Bleibt in ihm. Dann meint er, suchet die Nähe, suchet die Beziehung zu Christus. Und das Bild vom Weinstock stellt das dar. Wenn nämlich die Verbindung zwischen Weinstock und Reben stimmt, dann kann der Saft vom Weinstock in die Reben fliessen. Wenn die Verbindung nicht stimmt, dann nützt auch nichts, wenn die Rebe sagt, aber Herr, ich bin doch eine Rebe. Vor 25 Jahren bin ich eine geworden. Der Weinstock wird sagen, aber Frucht bringen kannst du nicht. Weil ohne Beziehung kannst du keine Frucht bringen. Schaut, eine Rebe hat aus sich selber raus keine Kraft, Frucht zu bringen. Sie kann sich noch so auf Frucht konzentrieren. Sie kann noch so probieren, sich Frucht vorzustellen. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt und vom Weinstock her ihre Nahrung bezieht, dann bleibt sie fruchtlos. Und für die Jünger und für uns gilt das genauso. Wir sind angewiesen auf Jesus, wenn wir Frucht bringen wollen. Jesus macht das deutlich. Er sagt, so wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, es sei denn, sie bliebe am Weinstock, so auch ihr nicht. Es sei denn, ihr bleibt an mir. Wir können keine Frucht aus uns selber heraus produzieren. Wir wissen, wie Frucht aussieht. Wir wissen, wie Fruchtbringen unsere eigentliche Berufung ist. Wir können um Frucht beten, wir können sogar Seminar halten über das Thema Frucht. Haben wir auch schon gemacht. Aber eins können wir beim besten Willen nicht. Wir können keine Frucht bringen aus uns selber heraus. Wir können nichts aus uns selber heraus produzieren, wo der Charakter hat von, es ist wertvoll in Gottes Augen. Darum sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 13, Vers 21, Gott schaffe in euch, was wohlgefällig ist vor ihm, durch Christus. Jesus in uns. Jesus durch uns. Die Bibel macht das deutlich. Wir können keine Frucht aus uns selber heraus produzieren. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wir müssen es auch nicht. Wir müssen gar nicht. Du musst keine Frucht aus dir selber heraus produzieren. Wisst ihr, das entlastet, das befreit. Weg von einem Christsein, der vor allem von Krampf und von Druck geprägt ist, hin zu einem Christsein, der nicht die fromme Leistung zählt, in erster Linie, sondern die Beziehung zu Jesus. Mein Herz, meine Haltung, dass ich bei ihm bin. Es geht nicht darum, zuerst für Jesus etwas zu tun, sondern es geht zuerst darum, bei Jesus zu sein. Aber da ist kein Automatismus. Genauso wenig wie verheiratet sein, der Garant dafür ist, eine gute Ehe zu haben, genauso wenig ist eine Entscheidung für Jesus, die man irgendwann einmal getroffen hat, ein Garant dafür, dass man es gut mit ihm hat. Wenn das automatisch so wäre, wenn es automatisch so wäre, dass jeder, der heiratet, auch eine gute Ehe hat, dann könnt ihr 98,7% von allen Traupredigten gerade vergessen. Bräuchte es gar nicht. Weil was sagen wir Pastoren in der Traupredigt? Wir sagen nochmal, schaut, was ist wichtig bei einer Ehe, verbringen Zeit miteinander, redet miteinander, klärt eure Konflikte. Wenn ihr ein Problem habt, geht das an. Schiebt eure Sorgen und eure Probleme nicht einfach unter den Teppich. Ich sage immer in der Traupredigt, alles, was man unter den Teppich wischt, fängt irgendwann an zu stinken. Das ist so. Wenn ihr mir nicht glaubt, probiert es aus zu Hause. Mit einem Stückchen Limburger oder so. Ihr werdet merken, das geht nicht lang. Wird das ganze Haus davon betroffen sein. Und genau gleich müssen wir doch jetzt sagen, ja, aber wenn doch zwei heiratet und da automatisch so ist, dass mit der Hochzeit auch garantiert ist, dass sie eine gute Ehe haben, dann müsste man mir doch sagen, Dani, die Themen kannst du doch alle sparen. Das kommt automatisch, das kommt schon gut. Das kommt gut. Nein, es kommt eben nicht immer gut. Es braucht etwas. Es braucht die bewusste Entscheidung zueinander. Und jetzt im Christsein genau gleich. Wenn es automatisch so wäre, dass damit, dass jemand Jesus in sein Leben annimmt, dass er auch eine gute Beziehung mit Gott hat, jeden Tag und immer wieder, dann müsste man zu Jesus sagen, Jesus, warum sagst du da, bleibt in mir? Das passiert doch automatisch, es kommt schon gut. Aber Jesus sagt eben, nein, es kommt eben nicht immer einfach gut. Es braucht da. Es braucht die Aufforderung, hey, bleibt bei mir. Und ihr wisst alle, wie schnell das es geht, dass man plötzlich weit weg ist von Jesus. Ihr alle kennt das aus eurem Alltag. Und mindestens ein von den Jüngern hat dann auch in der gleichen Nacht schmerzlich lernen müssen. den Petrus. Ich frage mich immer, wenn ich den Verrat von Petrus anschaue, ob mir das Wort in den Sinn gekommen ist. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Wo er Jesus verleugnet hat und weit weg sitzt von seinem Herrn. Jesus bleiben, was heisst das? Jesus bleiben heisst, Beziehung zu ihm suchen. Nahe sein, innerlich nahe sein. Nicht in erster Linie etwas tun, sondern auf der Beziehungsebene bei ihm sein. Da kommen wir zur zweiten Frage. Wie kann ich denn da? Wie kann ich denn da in Jesus bleiben? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ein Schlüsselwort dafür Abhängigkeit ist. Abhängigkeit. Dass wir abhängig sind und abhängig bleiben von Jesus. Schaut, ganz oft meinen wir haben die Sache doch eigentlich schon selber im Griff. Zum Beispiel, ich habe ganz genau gewusst, wie man Kinder erziehen muss, bevor wir Kinder hatten. Ich habe alles gewusst über Kindererziehung. Ich habe auch den Eindruck gehabt, wenn wir als Bärli irgendwo waren und dort hatte es Kinder und die haben nicht so getan, wie sie hätten sollen, sind rumgesprungen oder laut gewesen oder sie haben nicht sauber gegessen oder so, haben einmal Claudia und ich uns so angeschaut gegenseitig. Und im Blick haben wir dann gesagt, gell, ist furchtbar, gell, wir sehen es gleich, gell, wir machen es mal anders, jawohl. Und dann sind unsere Kinder gekommen. Und ich habe gemerkt, aha, anscheinend ist alles noch einmal ganz anders. Ich, der gemeint habe, ich wüsse alles, ich weiss ganz wenig. Und ich, der gemeint habe, ich habe alles im Griff, ich habe es gar nicht im Griff. Ich brauche Jesus. Ohne ihn bin ich ein furchtbarer Vater. Ohne ihn geht es nicht. Ich brauche so viel Geduld für meine eigenen Kinder. Heute noch. Heute noch. Und sie für mich natürlich auch. Aber ohne Jesus, wie soll das gehen? Abhängigkeit. Und ist nicht gerade da, was Jesus in Johannes 15 lehrt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Man muss sagen, Jesus, eigentlich können wir ganz viel machen ohne dich. Wir machen in Tat und Wahrheit auch enorm viel ohne Jesus. Aber es ist nichts. Es ist wie nichts. Im Blick auf sein Reich, im Blick auf seine Pläne, im Blick auf das, was ihm wichtig ist. Der Friedhold Vogel, ein Evangelist aus der evangelisch-methodistischen Landeskirche Deutschland, hat mit uns mal ein Seminar gemacht, noch in der FG Rhinegg, und hat gesagt, ohne Jesus können wir nichts tun, aber wir tun so vieles ohne ihn. Aber es ist wie nichts. Und er hat das Bild gebracht und hat gesagt, das ist wie wenn du in einem Auto sitzt und du gibst Gas. Und der Motor heult auf wie verrückt. Und es raucht und dampft und kreischt. Aber wenn du den Gang nicht einlegst, kommst du nicht vorwärts. So hat er gesagt, ist es, wenn wir ohne Jesus vieles machen. Es raucht, es dampft, es ist betriebter, es ist laut, es sieht dynamisch aus. Aber es bewegt sich nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es hat keinen Wert und es führt nicht zum Ziel. Darum ist für mich das Bleiben Jesus zuallererst eine Frage der Abhängigkeit. Eine Frage von dem, wo ich bin, wo ich da innen bin. Und weniger eine Frage von dem, wann ich tue. Wir wünschen uns manchmal so eine To-Do-Liste, wo wir abhaken können und wo wir dann sagen, so Hökli machen. So, erster Punkt erledigt, zweiter Punkt auch erledigt, dritter Punkt auch erledigt. Und jetzt bin ich Jesus und bleibe Jesus. Jetzt habe ich es im Griff, jetzt habe ich es. Aber schaut, Beziehung ist eben lebendig. Die kann man nicht mit einer Strichliste abhaken. Auch da wieder. Was braucht es für eine gute Ehe? Zum Beispiel ab und zu mal Blumen. Was macht man als schlauer Mann? Man richtet den Dauerauftrag ein bei Fleurop. Jeden Donnerstag um 8 Uhr kommen Blumen. Immer. Und dann kommt das Pärchen in die Seelsorge und sagt, Dani, wir haben ein Problem, wir haben es schwer miteinander. Und ich sage, warum? Und der Mann sagt, ja, das frage ich mich auch. Ich habe immer Blumen geschickt, jeden Tag. Nein, das geht nicht, oder? Was braucht es für eine gute Beziehung? Gespräch. 10 Minuten im Tag würden lange. Dann morgen um 10 vor 7 Uhr sagt der Mann, so Schatz, mit der Stoppuhr in der Hand, der Dani hat gesagt, 10 Minuten. Wie geht es dir? Klick. Dann schaut er. Nach 10 Minuten sagt er, klack, deine 10 Minuten sind um. Ja, super, oder? Ihr als Frauen würdet euch vonschreiben, wenn eure Männer sich 10 Minuten würden in dieser Art Zeit nehmen, oder? Und da gibt eine gute Ehe. Nein. Man kann eine Beziehung nicht in eine Strichliste packen. Eine Beziehung kann man nicht in eine To-Do-Liste packen. Und jetzt hört. 10 Minuten stille Zeit jeden Tag. Eine halbe Stunde Bibel lesen jeden Tag. All diese Sachen sind gut und wichtig, aber das ist nicht das, wo es darum geht. Es geht um eine Haltung. Es geht um eine Haltung. Abhängigkeit, Ganzheitlichkeit. Beziehung ist etwas, wo man abhängig ist. Und Beziehung ist etwas Ganzheitliches. Ich bin immer verheiratet. Egal, ob meine Frau dabei ist oder nicht. Und ich bin immer Christ. Und ich bin immer mit Jesus unterwegs. Egal, ob ich es gerade merke oder spüre, ob ich meine Stillzeit gemacht habe oder nicht. Ganzheitlich. Mir gefällt sehr, bei der amerikanischen Bibelübersetzung, The Message, der Term da bleibt in mir übersetzt. In dieser Bibelübersetzung wird konsequent übersetzt mit, statt bleibt in mir, wird konsequent übersetzt mit, seid bei mir zu Hause. Es hat mich enorm bewegt, als ich das gelesen habe. Seid bei mir zu Hause. Und darum ist die Frage, ob du in Jesus bist, von der Beziehung her. Die allererste Frage von deinem geistlichen Zuhause. Wo bist du zuhause? Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Wisst ihr, Jesus lädt uns ein, dass wir jetzt und heute immer wieder unser Zuhause bei ihm machen. Dass wir uns unsere Identität von dem Zuhause her definieren. Der Brent Curtis, ist ein amerikanischer Autor, schreibt in einem von seinen Büchern, ganz leise wirbst du um mein Herz, heisst das Buch, schreibt Folgendes. Auch im Blick auf Johannes 15, er sagt, überrascht begann ich zu ahnen, dass Heiligung oder Jüngerschaft oder Nachfolge oder welches Wort, das er dafür nehmen will, dass Heiligung nicht so sehr dadurch zustande kommt, dass wir etwas tun, sondern dadurch, dass wir bei Jesus zu Hause bleiben. Dass es darauf ankommt, wer und wo wir sind und wer und wo Gott in uns ist. Darum hat bleiben in Jesus mit Abhängigkeit, mit Ganzheitlichkeit, mit Ruhe in Christus zu tun. Mit Sein und nicht in erster Linie mit Tun. Ich mag mich erinnern, der Richard und ich haben etwa die als alte Schaffhauser über Wilchingen und Hallau miteinander geredet. Und der Richi hat mir immer gesagt, was ihn so fasziniert hat an der Rebe. Und der Richard hat gesagt, weisst du, die hängen einfach nur so rum. Ja? Ja, die machen nichts. Die sind einfach. Ich glaube, das ist ein wichtiges Bild. Eine Rebe ist. Aber sie muss am richtigen Ort sein, dass die Verbindung stimmt. Und darum ist meine Frage nicht eine Frage von, wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen oder machst du treu irgendwo, gehst du treu in die Gemeinde oder all die Sachen, die man vielleicht manchmal verbindet mit dem, sondern meine Frage ist ganz eine andere. Wann bist du das letzte Mal ganz, ganz ehrlich, offen und transparent vor Jesus gewesen? Einfach gewesen. Und hast gesagt, Herr, da bin ich. Was willst du mir sagen? Herr, da bin ich. Wo willst du mich brauchen? Ich bin da und du bist auch da. Wann hast du das letzte Mal in dein eigenes Herz hineingelassen und dich gefragt, wie sieht mein Leben eigentlich aus? Wo stehe ich im Moment? Und was müsste ich von Gott her in Angriff nehmen im Leben? Wann hast Jesus das letzte Mal dein Herz ausgeschüttet und ihm gesagt, was dich wirklich beschäftigt? Und nicht zuerst für alle anderen betet, sondern einfach gesagt, wie sie dir innen aussieht. Und wann hast du das letzte Mal in die Stille zurückgezogen und Jesus gefragt, Herr, was willst du mir sagen? Schaut, Jesus drängt sich nie auf. Das hat er nie gemacht und wird er nie machen. Er wird sich nicht lautstark melden und sagen, hallo, ich wäre dann auch noch da. Und eigentlich würde ich gerne dein Leben ausfüllen und Zeit mit dir verbringen. Jesus wird sich nicht aufdrängen, sondern Jesus wirbt eben leislich um unser Herz. Er wird treiben, wo keine Frucht bringt. Hochheben, heisst es im Text. Und versorgen, sodass sie wieder Frucht kann bringen. Und die Reben, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht kann bringen. Aber wo das die Heise bei Jesus nicht mehr da ist, da sind wir wie Reben, da sind wir zwar Reben, aber wir gleichen eher vertrockneten Ästen als Reben, wo der Saft vom Weinstock durchfließen kann. Und manchmal meine ich die geistliche Dürre, wo so viele in ihrem Leben empfinden und wo ich erkenne, phasenweise, und ich das Gefühl, ich bin ausgetrocknet, ich bin geistlich dürr, ob die nicht viel mit dem Gleichnis zu tun hat und mit einem falschen Verständnis vom Christsein. Ich frage mich, ob wir anstelle vom Zuhause bei Jesus nicht in der Gefahr stehen, oftmals einen frommen Aktivismus hier anzusetzen. Und ich bin nicht gegen frommen Aktivismus. Ich meine, ich freue mich, dass ihr alle aktiv waren heute Morgen und hier angekommen sind und da sind. Das ist ja wichtig. Aber es geht um mehr als das. Ich merke das in meinem Dienst ganz stark. Es gibt Phasen, da nehme ich mir viel Zeit zum Bücher lesen, die mich persönlich herausfordern, um mich auseinandersetzen mit Themen, wo ich merke, die bringen mir innerlich etwas, die bringen mich weiter in meiner Gottesbeziehung. Obwohl man als Pastor eigentlich immer Arbeit hat. Es hat auch Zeiten gegeben, da habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich einmal im Tag alles stehe und liegen lasse im Büro. Bin einfach eine halbe Stunde raus, irgendwo auf ein Bänkchen, also mein Lieblingsbänkchen gehabt. Bin dort hingehockt und bin einfach mal abgehockt und da reflektiert, mit Gott geredet. Ich bin ein paar Schritte spaziert und ich habe gemerkt, das ist gut, das gibt mir etwas. Und dann gibt es die anderen Phasen. Phasen, wo ich mir wenig Zeit nehme zum Lesen. Phasen, wo ich mich nicht mehr zurückziehe. Phasen, wo ich fast jede Minute im Büro bin, wo ich mich von Arbeit bestimmen lasse, wo ich nur noch die Berge sehe, wann ich noch alles machen sollte, wer ich noch besuchen sollte. Und in diesen Phasen bin ich wie ein Helikopter am Rotieren. Unglaublich dynamisch. Helikopterpastor, sage ich dem. Ein Lärm und ein Staub. Und es wirbelt umeinander. Und wenn ich dann mal eine Seite lese, dann lege ich das Buch schnell wieder weg, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich das Gefühl habe, ich darf meine Zeit nicht vertrödeln, ich muss etwas produzieren, ich muss doch einen Output haben am Abend. Wenn mich dann meine Frau fragt, was hast du heute geschafft? Und ich nicht sagen kann, schau da, meine Predigt habe ich geschrieben, das geht doch nicht. Oder wenn dann das Gemeindeglied mich fragen würde, Gott bewahre, dass das je passieren sollte, oder? Kann ich nichts vorweisen? Ich kann nichts vorweisen. Ich habe mich gefragt im Rückblick, wo hat Jesus mehr Frucht gewirkt? In diesen Zeiten von hektischer Betriebsamkeit oder in diesen Zeiten, wo ich mich tragen lassen von Jesus und bei ihm zuhause bin? Ich habe mit Erstaunen festgestellt, oft genau dann, wenn ich gemeint habe, ich leiste viel, habe ich zwar viel gemacht, aber es hat wenig rausgeschaut. Und dann, wenn ich gemeint habe, ich leiste wenig, Sichtbares. Gerade dann ist viel Gutes daraus erwachsen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nur wenn wir offen sind und auf Jesus hören, können wir auch machen, was er will. Sonst stehen wir in der Gefahr, einfach zu funktionieren. Wir können nur auf Jesus hören, wenn wir wirklich auf Jesus hören. Und nur wenn wir wirklich hören, können wir machen, was er uns sagt. Und nur wenn wir machen, was er uns sagt, bleiben wir bei ihm zuhause. So wie er beim Vater zuhause war. Jesus vergleicht unsere Beziehung zu ihm mit der Beziehung, die er mit dem Vater hatte. In den Versen 9 und 10 vom gleichen Kapitel sagt er nämlich, so wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, Und wir können da sagen, wenn ihr das macht, was ich euch sage, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Wenn man Johannes 13 bis 17 liest, dann muss man sich immer wieder mal fragen, haben die Jünger das gemacht, was Jesus ihnen da sagt? Haben sie sich denn angeliebt? Sind sie Jesus geblieben? Haben sie an einer verlorenen Welt gezeigt, wer er ist? Und das Gute ist, wir haben ja die Apostelgeschichte in der Bibel, die uns zeigt, was nach der Evangelie passiert ist. Und wenn ihr diesen Blick in die Apostelgeschichte macht, dann werdet ihr merken, ja, die Jünger haben gut gehört. Und sie haben da versucht umzusetzen, was Jesus ihnen sagt. Die Wahl der Diakonen in der ersten Gemeinde, in Apostelgeschichte 6, war eine Folge von dem, dass die Apostel gemerkt haben, wir sind vor lauter Betriebsamkeit, vor lauter, wir sollten noch gar nicht mehr bei Jesus zu Hause. Wir haben keine Zeit mehr, bei ihm zu Hause zu sein. So wählen sie Diakonen und sind wieder frei und Gott kann wieder Frucht wirken. Oder ich denke an Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen, um dort zu beten. Etwas Gutes. Sie nehmen sich vor, ins Gebet zu gehen. Sie gehen auf eine bestimmte Zeit dort hin. Das heisst im Text um die 9. Stunde. Das ist die Zeit, wo sich alle zum Gebet treffen. Aber sie sind genug in Jesus, um eine Sicht zu haben für den Lahm an den Tempelpforten. Und sie sagen nicht zu einem: Tut mir leid, ich habe jetzt gar keine Zeit für dich. Weißt du, ich gehe jetzt beten. Nein. Sie heilen den Mann. Und Gott wirkt Frucht, die grösser gar nicht sein kann. Warum? Weil Johannes und Petrus sich nicht in erster Linie von religiösem Aktivismus, von Betriebsamkeit leiten lassen, sondern weil sie in ihrem Herz so in Christus verankert sind, dass sie verstehen, das, was er von uns will, ist wichtiger als das, was ich mir vorgenommen habe. Anscheinend hat Gott jetzt etwas vor. Und jetzt bin ich gefragt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Damit zum dritten und letzten. In Jesus bleiben. Was bringt das? Was bringt das? Zuerst einmal sagt Jesus in Vers 1, dass der Vater jede Rebe an Jesus, wo keine Frucht bringt, hochhebt. Das Wort, das hier im griechischen Text verwendet wird, kann bedeuten, hochheben oder es kann bedeuten wegnehmen. Je nach theologischem Hintergrund haben sich Bibelübersetzer für die eine oder für die andere Form entschieden. Die von euch, die eine Elberfelder Bibel haben, ihr werdet merken, dass ihr da beide Versionen habt, die eine im Text und die andere in den Fußnoten, wo das angegeben wird. Ich meine, hochheben ist die bessere Variante. Es geht um Reben an Jesus. Es geht um Reben, die an oder in Jesus sind. Es kann durchaus sein, dass man in Jesus ist, aber man bringt keine Frucht im Moment. Aus irgendeinem Grund. Weil man blockiert ist, weil man Angst hat, weil man kraftlos ist. Aus irgendeinem Grund, das kann passieren. Was macht Gott in so einem Fall? Gott greift ermutigend ein. Gott greift ein in dein Leben. Und er hebt dich hoch. Und sagt, gib nicht auf. Du bist ein Rebe nach Christus. Ich will, dass du Frucht bringen kannst und du kannst Frucht bringen. Übrigens, das ist etwas, was die Weinbauern in Israel machen. In Israel liegen die Reben, anders als bei uns in dieser Zeit, wo sie keine Frucht tragen, am Boden. Aber wenn ein Rebe am Boden bleibt, ist das gefährlich. Die Gefahr ist nämlich da, dass ein Rebe, der am Boden liegt, anfängt auszuschlagen und eigene Wurzeln bilden. Und das Gefühl überkommt, ich will ein Rebstock sein. Und sie fängt da selber Wurzeln zu bilden. Aber die Wurzeln gelangen nicht aus zum Frucht bringen. Es gibt nur ganz munzig kleine Trübeli. Es ist schon auch Frucht, aber es ist eben nichts. Ein Rebbauer würde sagen, es ist nichts. Und die sind dann noch wahnsinnig sauer. Der Weingärtner geht darum zur richtigen Zeit in seinen Weinberg. Und dann wird er die Reben hochheben. Ähnlich wie wir bei uns die Reben anbinden. Darum binden wir bei uns die Reben an. Entweder an Stockreben oder aber an Drahtanlagen. Darum bindet man die Reben auf, dass sie nicht am Boden liegt und anfängt auszuschlagen. Das ist ermutigend. Wo wir in Jesus bleiben, wird Gott, der Vater, sich liebevoll uns annehmen und uns in eine Position bringen, wo wir Frucht bringen können. Und die Reben, die schon Frucht bringt, sagt der Text, die reinigen Gott, sodass sie noch mehr Frucht bringen kann. Ich glaube, da ist beschneiden gemeint, was wir auch kennen aus dem Rebbau raus, dass man sie halt muss etwas abschneiden muss, dass man sie zum Beispiel muss Laube wegnehmen muss. Man geht immer wieder dort die Reben durch, Blätter wegnehmen, weil die zum Beispiel die Zunnen wegnehmen. Da passt der Reben natürlich nicht. Die hätte lieber die Blätter würden so bleiben, wie sie sind. Es verletzt die Reben ein bisschen. In unserem Leben ist das ähnlich. Ich habe manches Blatt in meinem Leben, wo ich denke, das würde ich gerne behalten, das gefällt mir eigentlich. Aber Gott sagt, nein, das muss weg. Es nimmt dir die Sonne. Du kannst keine Frucht bringen. So. Wo wir an Jesus bleiben, da bringt unser Leben Frucht. Und es bringt mehr Frucht. Das Zweite, wo Jesus sagt, wo wir an Jesus bleiben, wird Gott verherrlicht. Er sagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott wird gross. Gott wird gross, wenn wir an Jesus bleiben. Gott wird verherrlicht, er wird geehrt. Letztlich wird durch unser Leben Gott geehrt, auch sichtbar vor Menschen. An das glaube ich ganz fest, dass Menschen um uns herum uns unser Christsein abgespüren. Wenn es echt und authentisch und manchmal auch ganz einfach und manchmal vielleicht sogar auch ganz kindlich einfältig ist. Aber das merken die Menschen. Wenn wir nicht an Jesus bleiben, wird das nicht der Fall sein. Im Gegenteil, Jesus sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er rausgeworfen. Wie ein Reben, der nicht an mir bleibt und verdorrt. Und dann sammelt man die und werft sie ins Feuer und die verbrennen. Wo Gemeinschaft mit Jesus leidet, werden wir selber unbrauchbar. Und wisst ihr, wir selber sind die, die am meisten leiden unter dem. Es geht nie um Rechtfertigung, sondern um Beziehung, auch da nicht. Meine Beziehung verdorrt. Ich kann eine lange Rebe sein, aber wenn ich außerhalb von meiner Bestimmung lebe, am Weinstock zu sein, um Frucht zu bringen, dann nützt niemandem etwas. Mir nicht, Gott nicht und den Menschen um mich herum auch nicht. Ich werde immer wieder gefragt, was ist gemeint mit dieser Aussage, und sie sammeln sie oder man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und verbrennt. Sie verbrennen. Die einen würden sagen, da ist die Hölle gemeint. Das ist ganz klar, da ist jemand nicht in Jesus geblieben und jetzt Gott hat verloren. Dass Christus sein Heil verloren hat. Man kann das so auslegen. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das die richtige Auslegung ist. Ich gehe in eine andere Richtung. Vom ganzen Kontext her, glaube ich, stimmt das schon nicht. Ihr merkt schon, wenn Jesus sagt, nur dann, wenn wir das machen, was er uns sagt, bleiben wir in ihm. Das würde ja bedeuten, wir müssen das machen, was Jesus uns sagt, sonst langt es dann am Schluss nicht. Und das tönt für mich nicht mehr unbedingt noch aus Gnade seid ihr errettet. Für euch wahrscheinlich auch nicht. Der Zusammenhang ist auch wichtig. Ihr dürft nicht vergessen, der Text ist ein Bild. Es ist nicht ein wörtlicher Weinstock, es sind auch keine wörtlichen Reben. Dass wir bei der Erwähnung von Feuer an die Hölle denken, das ist zwar naheliegend, aber das ist für mich nicht zwingend. Ich glaube, es geht um etwas anderes. Ich glaube, es geht darum, dass dort, wo wir nicht an Jesus sind, dass da einfach Gericht in welcher Form auch immer in unserem Leben zur Folge hat. Das ist nicht angenehm und nicht schön. Vergesst auch den Hintergrund nicht. Der Nahen Abschied von Jesus. Der Auftrag, den die Jünger haben, an einer Welt Jesus zu offenbaren. Und das können wir nur, wenn wir an ihm sind. Und die Welt, die durch den Rebberg Gottes geht. Und Ausschau halten nach Frucht. Und fragt und sagt, wo sehe ich denn an diesen Leuten, dass sie Nachfolger von Jesus sind? Wo sehe ich Liebe? Wo sehe ich Frucht? Die wird die abgebrochenen Reben am Boden anschauen und wird eine nehmen und wird sagen, also an dem Stückchen Holz sehe ich jetzt gar nichts, wo mir zeigen könnte, dass der Jesus wirklich lebt. Dass in dem Jesus wirklich Kraft ist. Dass man mit dem Jesus wirklich das Leben gewinnbringend und sinnstiftend führen kann. Das Stückchen Holz, das ist kein Zeugnis. Mit dem kann man höchstens noch ein Feuer anzünden. Botschaft für die Jünger und auch für uns ist die, wo ihr nicht an mir bleibt, da sind ihr kraftlos und nutzlos. Ihr bringt für euch nichts, bringt mir nichts, sagt Christus, und der Welt geht schon gar nicht. Umgekehrt, wer aber in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und so mache ich euch Mut. Wenn ihr das Gleichnis, das Bildwort, das ich bin, noch einmal leset, die Hei für euch, Denkt nicht in erster Linie über das nach, was ihr machen könntet. Denkt nicht an religiösen Aktivismus, sondern denkt über euer Herz nach. Wo stand ich ganz persönlich? Herr, wo bin ich? Bin ich noch an dir? Stimmt es zwischen uns noch? Oder ist etwas nicht gut? Genau ähnlich wie jemand, der verheiratet ist und mit seinem Partner redet und sagt, du, wir wollen mal wieder über unsere Ehe nachdenken. Nicht zuallererst darüber nachdenkt, was könnten wir noch machen? Was könnten wir noch machen? In der Eheseelsorge merke ich das immer, wir Männer stehen da sehr in der Gefahr. Auch in meiner eigenen Ehe. Wenn Claudi sagt, es ist etwas nicht gut, wir sollten über unsere Ehe reden. Komm, wir reden mal wieder miteinander über etwas. Dann habe ich sofort tausend Ideen, was wir machen könnten. Wir könnten wieder mal essen miteinander, wir könnten ins Kino miteinander, wir könnten wieder mal laufen miteinander, Ausflug hier, Ausflug dort. Und dann hat mir meine Frau gesagt, vor x Jahren, sagt sie zu mir, es geht mir nicht darum, dass ich etwas machen will. Weißt du, es geht um das hier innen. Und als Mann sagst du dann, aha, so ist das. Und bei Jesus, glaube ich, ist es auch so. Es geht nicht darum, dass du etwas machen musst. Sondern Jesus will dein Herz. Jesus will dein Herz. Und ich will gerne schließen mit einer Aussage aus den Sprüchen, wo der Salomo zu seinem Sohn sagt, aber es ist eigentlich auch ein Wort, wo Gott sagt in unser Leben hinein. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Dein Herz. Nicht dein Aktivismus, nicht dein Geld, nicht weiss nicht was, sondern dein Herz. Lass mich an dein Herz. Und ich mache euch Mut, dass er Jesus vielleicht ganz neu auch wieder an euer Herz anlässt. Amen. Wir wollen ein Lied singen, wo das, was wir angeschaut haben, heute Morgen zum Ausdruck kommt. Das Lied «Zieh mich hin zu dir». Und ich mache euch, lade euch ein dazu, dass ihr aufsteht, dass wir das Ständige singen. «Zieh mich hin zu dir, lass mich niemals los». Anschliessend wird der Adi dann mit unserem Gottessegen bitten.
Zieh mich hin zu dir.